27. Kapitel. Das Herrlichste. Gottes Anschauung. Tiefer Blick in den Schöpfungsablauf. Die große Segnung eines Freudenmahles. Karmata, du staunst über die Herrlichkeit dieses Tempels und fragst heimlich, warum die anderen Fürsten nicht auch dergleichen haben. Zu deiner Beruhigung sei gesagt, dass auf jeder Urzentralsonne ein solcher Anbetungstempel steht. Nur wurden sie dir bisher nicht gezeigt, weil deine Entwicklung es noch nicht möglich machte. Wisse, aus heiliger Ordnung in der höchste, wenn auch zugedeckte Liebe wirkt, trete nur zu besonderer Mission geeignete Kinder vor einem Erdenweg hier ein. Alle anderen erst dann, wenn sie bei ihrer Rückkehr von der Erde die heilige Stadt erreichen. Denn die gesegnetste, dem Urvater dargebrachte Liebe liegt im Opfer der Anbetung. Freilich kann sie vollkommen nur im engeren Lichtzentrum geschehen. Du glaubst, dass das Heiligtum mit dieser Halle nicht zu vergleichen sei. O Karmata, wende dich, nachdem du dies hier sahest, zum Heiligtum, und es werden dir die Sinne nahezu vergehen. Solche Pracht wird sich dir zeigen. Gottes große Vatergüte offenbart nur so viel zur Seligkeit der Kinder, wie ein Gemüt verträgt. Du schautest dich im Heiligtume niemals um, der Vater war dein Ein und Alles, der ganze Mittelpunkt. Und das gerade hat dir die Erwählung eingebracht, denn Äußeres, auch hier im Licht, fördert dann erst vollen Segen, wenn Gottes heiliges Wesen im Kind den größten Eindruck hinterlässt. Darum sollst du noch mehr Inneres und Äußeres erkennen lernen. Schaue durch die Öffnungen. Eine zeigt dir den Mittelpunkt, das heilige Urherz in seiner Waltung, die andere das gesamte Leben des Schöpfers Werk. Der Vater sprach über Einheit und Trennung der sieben Eigenschaften in ihrer Wechselwirkung. Nun, hier ist das gleiche Bild in Bezug auf den Schöpfer und die Schaffung. Es ist allerdings dabei der durch den Fall abgewandelte Werkteil zu beachten. Das große Freiheitsfundament, von Sadhana willkürlich angewendet, wurde ihr zum selbstgeprägten Zwang. Dadurch entwickelte sich zwar die Schöpfungsbahnen anders, doch die Werkbedingungen blieben davon unberührt. Wie konnten aber die heiligen Urgesetze bestimmend bleiben, ohne das zweite Fundament, das freie Willerecht, zu beschränken, um dennoch das Hochziel zu erreichen? Deine innere Antwort gilt, sofern es das Werkmäßige betrifft, dass die Ordnung der Grundlebensstrahl sein muss, der das bewirkt, zumal dass sie jederzeit Grundherrscherin bleibt, solange frei bewusste Kinder die Allmachtsschöpfung füllen, auf welcher Basis die jeweilige Auswirkung des gegebenen Zieles plant, bleibt unterschiedlich. Die Ordnung liegt dem Schöpfertum zugrunde. Sie ward zur ersten Kraft für Schöpfung und Geschöpf bestellt. Der Urwille bleibt dabei zugunsten der Kinder zugedeckt, aber er wirkt. treten im Werkverlauf andere Eigenschaften dominierend auf, so sind diese fundamental verankert, dass jeder Tag sein besonderes Ziel erhalten hat, ist dir nicht mehr unbekannt, wie auch nicht dessen unwandelbare Erfüllung. Aber Gott unterstellte Raum und Zeit zum gewissen Teile der freien Kindwillenskraft und er sah, also mögliche Schwankungen, auch Änderungen mancher Kindesbahn. So war von Anfang an kein starrer Werkverlauf gesetzt, auch nicht durch Abwege notwendige Änderungen. Beides lag nicht ursächlich in der Willensmacht des Schöpfers. Wäre das der Fall, so bedeutete selbst jede Zulassung von Gott eine vorbestimmte Entwicklung trotz geschöpflicher Willensfreiheit. Damit wäre das Freiheitsfundament illusorisch. Nur das Gesetzliche des Schöpfungsmäßigen, Anfang und auch Ende, sind vorgeordnete, aber nicht zwangsläufige Erscheinungen. Daraus ist erkennbar, dass die Kindwege nicht gesetzmäßig auf die Schöpferordnung gegründet worden sind. Es fällt dir schwer, das Richtige zu treffen, schon deswegen, weil du keinen der heiligen Grundlebensstrahlen bevorzugen möchtest. Das darf auch nicht geschehen. Jede Eigenschaft kann der Ordnung als Zweit- oder Beikraft dienen. Trotzdem steht keine vor oder zurück. Keine bleibt ohne Wirksamkeit. Wäre das, so müsste die Ordnung zwangsläufig die größte Eigenschaft sein, ja, die alleinige Trägerin aller Werke, deren unabänderlicher Hauptgrund sie ist. Damit erklärt sich zugleich dein Gedanke über Schöpfung und Geschöpf. Die Schöpfung ist das Gesamtgewordene, die Erscheinlichkeit. Das Geschöpf hingegen ist für sich selbst das wesenhafte, wandlungsfähige Kind. An diesem Schöpfungstag brachte ein Kind sich selbst und somit folgend einem Teile der Gesamtentwicklung andere Bahnen. Der allewige Urgott, er sah im Voraus diese Wendung und ward seinem Werk auch mit der Wendung folgerecht, weil der Fall dem Werkverlauf nicht untergeordnet, sondern bei Entstehung erst eingeordnet wurde. Hierin offenbart sich wundersam die Einheit und die Trennung der Eigenschaften als Schöpfungspartner, die aus heiligen Bedingungen die Vorentwicklung wirken, eignen sich am besten Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst, während Geduld, Liebe und Barmherzigkeit als ein in die Kindfreiheit eingehendes Fundament anzusehen sind. Die vier bestimmenden Strahlen sind Träger der Form vollendeten Substanz. Hingegen die drei Tragenden bilden im werdenden Werk die große Kraft. Sie lassen den Geschöpfen freien Lauf, ohne sie aus ihrer Hand zu lassen. Und dieses nicht aus der Hand lassen, liegt wieder in der Verbindung beider Gruppen und ihres hochgesegneten Ausgleichs. Der sechste Tag des Tat-Urjahres ist der erste, an dem der geschöpflichen Freiheit weitester Raum geboten worden ist. Und als dominant kann nur ein Tragen der Grundlebensstrahl wirken, den Kindern in jeder Hinsicht helfend. Verstehe recht, wenn ich sage, Es wurde Ur nicht leicht, der Ordnung nur eine Eigenschaft offenbar beizustellen, weil diese dann auch notwendigerweise zum Opferträger werden musste, wie ja Gottes Weg auf Erden es bewies. An der sich selbst gegebenen Vorbestimmung liegt der erste Grund des Uropfers. Und wahrlich, kein Kind, auch nicht ich, wird je die Schwere fassen, mit der Ur um den Ausgleich in sich selber rang, der Schöpfer und Geschöpf in höchste Einheit führen und erhalten musste, auch über den Fallweg hinweg zum Opferweg und dessen Heiliges vollbracht. Du denkst an die Barmherzigkeit, deren Kronsymbol vollbracht heißt. Nun, sie ist wie alle Eigenschaften mit beteiligt. Doch in der Fundamentsgestaltung kann sie aus zwei Gründen nicht herrschend sein. Erstens ist sie als alleinige Vatereigenschaft der Krönung vorbehalten, die erst in Erscheinung tritt, wenn das Fallwerk nicht mehr existiert, und zweitens steht ihr Schöpfungstag noch aus, der siebente heilige Ruhetag. Du erkennst nun die Liebe als das große Tageslicht, zumal da das Kreuz, ihr Tages- und Symbolzeichen, über Urs Opferweg erstrahlt. Erkenne ferner noch, wie im streng geordneten Verlauf das Kleinste und das Größte in unendlicher Harmonie sich einen. Das alles lassen dich die beiden Öffnungen erkennen. Im rechten Ausblick siehst du die Waltung aus dem Mittelpunkt des Urzentrums als ein Herz, in dem die Ordnung ihre Grundwirksamkeit besitzt. Müsste dieses Herz nicht eigentlich dem Vaterwesen gelten? Nun, Karmata, stünde nur der Vater im Vordergrund. Wahrlich, die Schöpfung könnte den Kindern schwerlich je voll dienstbar sein. Du siehst im Herzen vier Kammern, die gleichmäßig und gleichanteilig Leben spenden und tätig sind. Über der rechten Schöpferherzkammer liegt die priesterliche und neben dieser die göttliche, die sich im linken Ausblick zeigt, in dessen Mittelpunkt die Liebe als Mitfundament erstrahlt. Sie beherrscht, weil auf die Ordnung gestützt, das ganze Tagewerk. Und das, Karmata, sind wir, die Vaterkinder, weswegen die Vaterherzkammer auch unter der göttlichen ruht, so dass der heilige Lebenskreislauf immer seine Vollendung finden wird. Nun betrachte noch den Bogen, der die Öffnungen verbindet. Du hegst keinen Zweifel mehr, dass er fortgesetzte fruchtbringende Vereinigung zwischen allem Einzel ist. Schöpfer und Werk, Priester und Geist, Gott und Seele, Vater und Kind, Einheit und Vielheit, Inneres und Äußeres, Bedingung und Freiheit. Keine heilig gerechte Trennung, die nicht in sich höchste Einheit trüge. Alles und jedes geht aus der großen Ureinheit hervor, aus dem Lebensherz der Urgottheit. Nimm dieses Licht mit auf deinen Weg. Erhältst du die Opferweihe, dann bedenke, Aus dem einen gingst du hervor als Teil der Einheit. Zum einen musst du streben, wieder Teil der Einheit werden. Vom Mittelpunkt über alle Schöpfungsfelder bis wieder hin zum Mittelpunkt. Das ist Vollendung. In dieser Halle nun nichts mehr. Die anderen drei sollst du noch kurz beschauen. Liegt die Erde hinter dir, wirst du sie richtig sehen. Nach diesem wunderbaren Aufenthalt im weißen Tempel kehren sie zur Stadt zurück. Noch manches bringt Karmata reichen Segen. In ihrem Haus übernimmt Pura einen weiteren wesentlichen Teil der Zubereitung Karmatas. Sie spricht: Mein lieber Karmata, unser Gemach erinnert dich sogleich an das Mahl, das uns der Vater hier bereitet hatte. Es steigen auch wieder Vergleiche auf, ob jenem dir über wunderbar erschienenen Erkenntnistempel, und unser Haus kommt dir sehr einfach vor. Sieh dich doch einmal näher um. Warst du hier, so warst du stets versunken oder sahest nur zum Heiligtum hinüber. Hast du die feinen Ornamente an den Wänden, Decke und Fußboden schon betrachtet? Du verneinst, und auf einmal weißt du nicht, wie dir geschieht. Du fühlst dich ganz woanders hinversetzt. Aber du bist hier, und nicht der Raum hat sich verwandelt, Karmata, sondern zufolge deines Wachstums siehst du mehr als zuvor. Die Veränderung an dir rief des Vaters Mal hervor, und nun weißt du auch, warum es uns ein Freudenmal gewesen ist. Trittst du nach deinem Erdenweg ins Heiligtum, und zwar beim zweiten Mal, wirst du alle wunderbare Herrlichkeit erschauen, den Ruhm der Gottesheiligkeit. Gibt es im ganzen Universum anderes, was schöner und vollkommener wäre? Oder eine Sonne, die größte unter allen Großen, die mehr und reineres Licht zu strahlen wüsste, als die Ursonne im Allerheiligsten? Die Herrlichkeit des weißen Tempels fiel dir nur besonders auf, weil du das Freudenmahl genossen hattest und dort der Vater nicht persönlich war. Wäre er, so hättest du nur ihn gesehen. Und Karmata, damit siehst du auch das Beste. Das ist des Kindes Liebeopfer, dem Vater dargebracht, das uns zur vollsten Einheit mit dem ewig heiligen Ur gelangen lässt. Beim ersten Eintritt ins Heiligtum nach der Rückkehr wirst du nur den Vater sehen, in seiner Anschauung anbetend, ganz hingesunken. Das ist zugleich das erreichte innere Fundament, während bei der zweiten Schau das Äußere zur Geltung kommen darf und muss. Es ist kein Vorzug, im geheiligten Gemach mit dem Vater speisen zu dürfen. Wir Ersten haben bei großen Schöpfungswänden sogar im Heiligtum ein Freudenmahl empfangen. Das besagt nicht, dass wir in der Liebe Gottes höher stehen. Vielmehr erwartet dadurch sowohl die Gottheit als auch das Werk von uns größere Arbeitsleistungen. Jedes Kind erhält gemäß seiner Aufgabe das erste Licht aus dem Urlicht, bis zu einem Schöpfer Schöpfungswendepunkt soll und muss dasselbe als ein Eigentum erworben und auch mit ihm gearbeitet worden sein. Die urheilige Quelle zeugt alles Leben, erhält und vollendet es, aber jeder Fluss versickert. Wird er nicht von seiner Quelle neu gespeist, so bedarf denn auch erworbenes Lichteigentum von Zeit zu Zeit neuer Kräfte. An sich erfolgt das fortgesetzt durch die Werkverbindung zwischen Schöpfer und Geschöpf, die sich erhöht, sobald ein Kind bewusst in der Verbindung lebt. Besondere Werke brauchen Zusätzliches, vor allem zum Segen für die große Kinderschar. Das kommt uns bei einem Mal zugute, das wir gemeinsam halten. Und ist der Vater auch dabei, so werden die Empfangenden auf bedeutsamere Taten vorbereitet und gestärkt. Geschieht es außerdem im Heiligtum oder in einem Hausgemach, so hat das für das Ganzwerk umfassende Bedeutung. Wohl kommt es darauf an, welch ein Weg zu gehen ist, der einer Bedingung unterliegt, aber wie das Kind ihn geht, ist seine Sache. Es erhält mit einem Freudenmale so viel Kraft, dass es Weg und Arbeit meistern kann. Du meinst, man wüsste auf der Erde nichts von dieser Kraft und könnte sie demgemäß auch nicht verwenden. Denke das nur nicht, Karmata. Alle Kräfte bleiben wirksam, auch wenn man sie nicht fühlt. Auf deinem Weg wird sich die Kraft des Freudenmahles wunderbar gestalten. Du wirst sie spüren, ohne es bewusst zu wissen. Es wird dir aber zu deinem persönlichen Nutzen so vorkommen, als ströme sie erst unmittelbar herein, was zusätzlich ohnehin geschieht. Wird mit des Vaters Gabe eine freiwillig übernommene Sonderpflicht von dir erwartet, so neige dich in Demut vor dieser hehren Gabe. Dünke dich nie größer als ein Kind, das mit kleiner Herzenskraft aber leicht dem Vater volle Freude machen kann, tut es das Seine ganz getreu. Denn nicht die Größe einer Gabe, einer Arbeit bringt Vollendung, sondern einzig und allein ein volles Maß. Alle Lichtfreude, höchster Segen, kommt ja durch die Unterschiede. Gegenseitiges Geben und Nehmen als freiwillige Dienstbarkeit vollendet jedes Werk. Du hast auch diese Belehrung voll wahr in dich aufgenommen und eine schöne Demut bestrahlt dein Herz. Noch manches wirst du aus dir hinzu erwerben, das bringe in treuer Liebepflicht dem Vater als Dankopfer dar. Hochgesegnet fühlt sich Karmata nun im siebenten Fürstenhaus den Abschluss seiner Prüfungswege zu erlangen. Noch muss er sich gedulden, und jetzt tut er es gern, denn die Reife seines Gemüts lässt ihn den Fortgang sehen. Zwischendurch erlebt er viele schöne Szenen. Kinderscharen kehren bei Gabriel und Pura ein, auch Sama kommt, die indessen ihren Erdenweg vollendet hat. Wie schön und lieblich reif ist sie geworden, Karmata erstaunt. Dann folgt abermals ein großer Ruf. Zum Heiligtum ziehen die gesegneten Scharen, die Pforten öffnen sich, Licht flutet aus und ein, und in der Harmonie mit dem Göttlichen knien sie andachtsvoll im Raum, bis sich die Stimme offenbart.